Sie hören den Podcast Ihrer IHK mit Themen, die die Wirtschaft in der Region Stuttgart bewegen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum diesjährigen Konjunkturgespräch der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Peter Merk und ich leite den Arbeitskreis Wirtschaftspolitik der IHK. Mein Gesprächspartner ist Herr Professor Stefan Kotz. Er ist Direktor am Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel und dort verantwortlich für die Themengebiete Konjunktur und Wachstum, Wirtschafts- und Finanzkrisen. Herr Professor Kotz war auch federführend bei der Mitte Oktober veröffentlichten Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute mit dem Titel Erholung verliert an Fahrt, Wirtschaft und Politik weiter im Zeichen der Pandemie. Gegenüber dem Frühjahrsgutachten haben die Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für das laufende und das kommende Jahr nochmals um gut einen Prozentpunkt nach unten revidiert. Und zwischenzeitlich befinden wir uns erneut in einem Lockdown, wenn auch im Vergleich zu den drastischen Schließungen im Frühjahr eher in einem Lockdown-Light. Ich möchte Herrn Professor Kotz daher zunächst fragen zur aktuellen und heute bereits absehbaren Entwicklung der deutschen Wirtschaft und zu den beschlossenen wirtschaftspolitischen und pandemieorientierten Maßnahmen stellen. Dann möchte ich ebenfalls etwa jeweils 20 Minuten die Thematik erweitern. Zum einen auf die Lage und die Perspektiven in der Europäischen Union und in diesem Kontext auch auf die Staatsverschuldung und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Schließlich soll es in einem dritten Block um Weltwirtschaft, Globalisierung und die Zukunft des freien Welthandels gehen. Soweit ein kurzer Überblick. Kommen wir also zur Situation in Deutschland. Herr Professor Kotz, die derzeitige Krise wird häufig verglichen mit der Finanzkrise vor 12 Jahren. Was halten Sie von diesem Vergleich?
Also dieser Vergleich rührt ja vor allen Dingen daher, dass die Rückgänge beim Bruttoinlandsprodukt aufs Jahr gerechnet in diesem Jahr, also in 2020, ähnlich ausfallen wie damals im Krisenjahr 2009. Aber das ist auch schon so mit die einzige Gemeinsamkeit. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass der Rückgang von Wirtschaftsleistung jetzt im laufenden Jahr viel schwerer wiegt als damals in 2009. Das will ich mal wie folgt begründen. Wir hatten damals die Weltfinanzkrise, die ja Auslöser war für die große Rezession. Die hat in Deutschland eine Hochkonjunktur gestoppt. Da hatten wir also eine Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten von 2-3%. Und diese Hochkonjunktur ist gestoppt worden. Und dann ging es eben nach und nach runter in die Unterauslastung. Die war auch groß. Aber im Unterschied zu damals traf uns eben die Corona-Pandemie bei einer gesamtwirtschaftlichen Normalauslastung. Wir waren schon 2 Jahre lang im Abschwung und die Industrie war sogar schon in der Rezession. Und von dieser Ausgangssituation ging es jetzt abrupt runter. Das heißt, diese 5-5,5%, die wir derzeit für das laufende Jahr an Rückgang erwarten, die drücken uns sofort unter die Wasseroberfläche. Damals waren wir noch deutlich darüber, wegen der schon angesprochenen Hochkonjunktur. Und von daher wiegt eben der jetzige Produktionsausfall noch etwas schwerer, denn das bloße Wegrasieren von Überauslastung ist eben gesamtwirtschaftlich nicht so problematisch wie das Runtertauchen in die Unterauslastung.
Gleichwohl gibt es ja viele, die sagen, wir werden eine V-förmige Erholung bekommen. Also es gibt ja diese berühmte Buchstabensuppe, U, V und so weiter, L und Badewanne. Sie sagen auf der einen Seite, der Abschwung, oder die Krise wiegt jetzt viel schwerer. Auf der anderen Seite lese ich von einer V-förmigen Erholung. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist in der Tat neben dieser schlechten Nachricht, die wir gerade besprochen haben, die gute Nachricht. Wir können davon ausgehen, dass das Vorkrisenniveau deutlich früher erreicht wird als noch in 2009. Wir gehen davon aus, dass wir etwa Ende kommenden Jahres wieder auf dem Vorkrisenniveau landen werden, was die gesamtwirtschaftliche Leistung angeht. Und das wäre etwa ein Jahr früher als damals nach der großen Rezession. Und der Grund dafür ist, dass Rezessionen, die einer Finanzkrise folgen, typischerweise schwerer auszuschwitzen sind als das, was wir jetzt haben. Wir haben ja jetzt so etwas wie einen Interaktionsschock, nennen wir das. Also Angebots- und Nachfrage können nicht zusammenkommen, weil Produktion insgesamt unterbrochen wird mit Blick auf den Infektionsschutz. Das heißt, hier wird tatsächlich in laufende Produktionsprozesse eingegriffen. Es kommt zu einer Unterbrechung, ein Wegfall von Wertschöpfung, und das kann viel schneller wieder aufgeholt werden als das Problem, was sich nach einer Finanzkrise stellt. Denn einer Finanzkrise vorausgegangen sind ja mehrjährige Fehlentwicklungen im ökonomischen System selbst. Die haben wir dieses Mal nicht, sondern nur diese schroffe Unterbrechung. Und viel spricht dafür, dass das schneller wieder aufgeholt werden kann als eben die Folgen einer Finanzkrise. V-förmig ist jetzt aber auch nicht lupenrein zu verstehen. Wir sprechen ja von einem recht schiefen V. Das heißt, nach diesem relativ schnellen, und das war ja bislang ein kräftiges Wiederanziehen der ökonomischen Aktivität, wenn wir mal auf das dritte Quartal schauen, da haben wir ja mit über 8% wieder einen kräftigen Zuwachs erlebt. Aber das wird sich jetzt abflachen. Es geht also mitnichten in diesem Tempo weiter. Und wir müssen eben leider auch davon ausgehen, dass dieser neuerliche Lockdown jetzt das Aufholtempo nochmals abbremst.
Das wollte ich auch anmerken. Manche erwarten ja bereits wieder im vierten Quartal aufgrund dieses neuerlichen Lockdowns bestenfalls ein Nullwachstum, vielleicht sogar wieder ein leichtes Minus.
Das sehen wir genauso. Also es wird uns vermutlich das verbliebene Momentum an Aufholkräften jetzt kosten. Aber was wir gleichzeitig sagen können, wir kommen eben nicht mal näherungsweise in die Einbrüche, die wir im Frühjahr gesehen haben. Dafür ist dieser Lockdown eben doch ganz anders geartet. Er konzentriert sich im Wesentlichen unmittelbar auf Wirtschaftsbereiche, die bei einer Normallage etwa 3% der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung ausmachen. Nun kommen die aber auch nicht von einer Normalauslastung, sondern sind ja bereits auch nach dem dritten Quartal schon deutlich unterausgelastet gewesen. Das heißt, das, was dort jetzt wegfällt, was zunächst ja auch erstmal nur im November wegfällt, vermutlich auch noch etwas im Dezember, aber der Oktober ist dort ja schon durchgelaufen. Also es dürfte sich dann im Wesentlichen vielleicht noch ein kleines Minus ergeben, aber im Großen und Ganzen rechnen wir jetzt eher mit einer Stagnation im Schlussquartal.
Darf ich mal vielleicht jetzt übergehen zur Wirtschaftspolitik, was unsere Minister alles beschlossen haben und die Regierung? Es gibt natürlich einmal dieses gesamte Maßnahmenpaket vom Frühjahr, dann das Konjunkturpaket im Sommer und jetzt auch wieder die neuesten Maßnahmen. Stichwort Umsatzausgleich. Wie beurteilen Sie insgesamt diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen im Hinblick auf Ihre Zielgerichtetheit, auf die Wirksamkeit, vielleicht auch Verteilungseffekte und langfristige Wirkungen?
Also die ersten Maßnahmen, die im Frühjahr ergriffen worden sind, mit den Liquiditätshilfen, mit den Garantien, das war sicherlich eine richtige und auch zeitlich zügig durchgeführte Maßnahme, die auch richtig war. Aber danach hat unseres Erachtens die Wirtschaftspolitik vieles gemacht, was nicht zur Krisendiagnose passt. Krisendiagnose heißt, wir haben es hier mit einem Unterbrechen von ökonomischer Aktivität zu tun. Das ist weder angebots- noch nachfrageseitig jetzt so einzusortieren, sondern es wird ganz einfach ökonomische Aktivität unterbrochen. zum einen durch behördliche Anordnung, zum anderen aber auch, weil sich die privaten Akteure ja auch selber beispielsweise mit sozialen Kontakten einschränken und von sich aus dann bestimmte Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, die sie sonst in Anspruch genommen hätten. Auch das mit das ja in Reaktion auf die Appelle, die von der Gesundheitspolitik kamen. Und darauf müsste jetzt die Wirtschaftspolitik eine Antwort geben. Und das sind eben keine Antworten, die über etwa ein klassisches Konjunkturprogramm wirken können. Denn wir haben in dieser laufenden Krise kein Problem mit mangelnder Massenkaufkraft. Ganz im Gegenteil. Die Sparquote der privaten Haushalte ist hochgeschossen im zweiten Quartal auf einen hohen Wert von über 20% und bildet sich jetzt auch nur ganz langsam wieder zurück. Und allein aufgrund dieses viel kräftigeren Sparverhaltens wird jetzt eine enorme Kaufkraft zurückgestaut. Wir rechnen alleine für das Jahr 20 und das Folgejahr mit einem Betrag von 150 Milliarden Euro, die zusätzlich gespart werden, allein aufgrund der höheren Sparquote. Und die wiederum ist eben der Tatsache geschuldet, dass den privaten Haushalten die Konsummöglichkeiten fehlen, nicht der Wille, Geld auszugeben, sobald man wieder touristische beispielsweise Leistungen in Anspruch nehmen kann, sobald man wieder ins Restaurant gehen kann, werden die privaten Haushalte das auch tun. Also wir haben kein Problem, dass die Massenkaufkraft zu schwach ist und deshalb angeschoben werden müsste. Ganz im Gegenteil, die Massenkaufkraft kommt nahezu ungeschoren durch dieses Jahr mit einem Plus von 2% nominal, aber damit auch real noch einem Zuwachs. Also das ist nicht der Grund, warum die Wirtschaft schwächelt. Den Grund haben wir beschrieben, eben als einen solchen Interaktionsschock. Und darauf muss die Politik reagieren. Und die Politik, die jetzt richtig reagiert, müsste eben unmittelbar bei den Gewinnausfällen der Unternehmen ansetzen. Und zwar in dem Maße, je stärker die Unternehmen betroffen sind, desto größer müssten dort die Zuschüsse sein, damit wir nicht nur Liquiditätshilfen haben, die waren wichtig, aber der zweite Schritt muss sein, Eigenkapitalhilfen in Form von Zuschüssen, damit die Unternehmen, die es jetzt besonders hart trifft, durch diese schweren Quartale kommen. Und da hat man ein Stück weit versucht, in diese Richtung zu gehen mit den Überbrückungshilfen, die bestimmte Fixkosten ersetzen sollten, kompensieren sollten. Das ist aber recht bürokratisch geraten, war gebunden an bestimmte Umsatzausfallschwellwerte und dergleichen mehr. Im Ergebnis war es mehr oder weniger ein Flop. Die Gelder werden kaum abgerufen. Jetzt geht man in die umgekehrte Richtung. Man hüpft sozusagen auf die andere Seite der Kost- und Leistungsrechnung setzt an den Umsätzen an. Auch das finden wir nicht ganz geglückt, denn Unternehmen sind ganz unterschiedlich betroffen. Etwa ein Ausstellungsunternehmen dürfte weniger variable Kosten bei denjenigen, die sozusagen unmittelbar in diesem Gewerbe sind, dürfte der Zusammenhang zwischen variablen Kosten und Umsatzausfällen ein ganz anderer sein als etwa im Gastronomiebereich. Also auch das ist nicht wirklich treffsicher. Der Vorschlag, den das Kieler Institut dazu schon im Frühjahr vorgelegt hat, nämlich unmittelbar bei den Betriebsüberschüssen und den selbstständigen Einkommen anzusetzen, das wäre unseres Erachtens der bessere Weg gewesen.
Ja, ich habe das auch gelesen und ich muss sagen, das hat mich überzeugt, vor allem im Hinblick auf die Situation, dass die Unternehmen nicht Konkurs gehen dürfen. Ja, dass hier eine gewisse Sicherheit da besteht, dass die Unternehmen, die nur wegen Corona in Schieflage geraten, eine längerfristige Perspektive haben.
Genauso ist es. Also in diesem Vorschlag ist ja vorgesehen, dass wir von den branchendurchschnittlichen Gewinnrückgängen einen erheblichen Teil staatlicherseits durch Zuschüsse kompensieren. Wir denken dann 80-90%. Das heißt, es gibt weiterhin einen starken Anreiz dafür, dass die Unternehmen trotz der Krise nach neuen Geschäftsfeldern suchen. Es gibt einen starken Anreiz, immer besser zu sein als der Durchschnitt. Und deshalb hat das eben auch nichts zu tun mit staatlich alimentierten Corona-Ferien oder dergleichen, sondern wir würden damit auch nicht sämtliche Insolvenzen unmöglich machen. Es hätte ja auch ohne die Pandemie weiterhin Insolvenzen gegeben. Das muss möglich sein. Wir können nicht den Strukturwandel vollkommen einfrieren. Das ist auch nicht zweckmäßig. Und ich denke, ein solcher Vorschlag wäre eben zweckmäßig. Er ist immer noch zweckmäßig. Es ist immer noch nicht zu spät, darauf einzusteigen. Man hat nur relativ viel Zeit verstreichen lassen und behilft sich jetzt mit lauter Ad-hoc-Maßnahmen, wie eben jetzt diesen neuen Überbrückungshilfen, die insgesamt dann eben doch eine gewisse Unwucht in die Wirtschaftspolitik hineinbringen und eben durchaus auch Fairnessfragen aufwerfen. Normalerweise mischen wir uns ja nicht in die Verteilungsdebatte ein. Aber hier ist es so, dass wir sagen können, je zielgenauer die konjunkturstützenden Maßnahmen diejenigen Unternehmen erreichen, die jetzt durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind, desto größer ist auch der Stabilitätsbeitrag. Hier geht also, wenn Sie so wollen, Verteilung bzw. Gerechtigkeitsüberlegungen Hand in Hand mit gesamtwirtschaftlicher Stabilität.
Darf ich nochmal auf den Konsum zurückkommen und vielleicht auch dann die Brücke schlagen zu Corona-Maßnahmen? Also mein subjektiver Eindruck ist natürlich, klar, man hat Geld, das man nicht ausgeben kann. Auf der anderen Seite fehlt auch das Einkaufserlebnis. Und ich habe die Befürchtung, dass sich solange Corona blüht und ein allgemeines Risiko darstellt, über der gesamten Wirtschaft, insbesondere über den Konsum, so etwas wie Mehltau liegt. Dass es also hier nur mit angezogener Handbremse weitergeht. Und in dem Kontext natürlich auch die Frage, ist unsere Corona-Strategie im Grundsatz richtig oder was könnte man besser machen? Ich habe den Eindruck, es wird eher aus der Hüfte herausgeschossen. Es wird versucht, die Welle möglichst flach zu halten, aber es fehlt eine etwas längerfristigere Strategie. Und selbst wenn, was alle hoffen, demnächst im nächsten Jahr vielleicht ein wirksamer Impfstoff kommt, werden wir vermutlich mit diesem Virus noch einige Zeit leben müssen.
Davon müssen wir in der Tat ausgehen. Das ist allerdings in den jetzigen Prognosen auch schon genau so eingestellt. Also im Herbstgutachten sind wir davon ausgegangen, dass es bis zum Frühjahr noch keine nennenswerten Fortschritte gibt, was medizinische Gegenmaßnahmen angeht, dass die dann erst zwischen dem zweiten und dem Ende des dritten Quartals erfolgen, also über das gesamte Sommerhalbjahr hinweg, rechnen wir damit, dass dann nach und nach die Beschränkungen aufgehoben werden können, die die ökonomische Aktivität in Mitleidenschaft ziehen. Also kein Game Changer, wo man irgendwann mal einen Schalter umlegt und dann ist von einem Tag auf den anderen alles wieder auf Anfang gesetzt, sondern dass auch das eben einen längeren Zeitraum hier, wir haben gesetzt, hier mal ein halbes Jahr in Anspruch nehmen muss. Und in der Tat ist es jetzt schon problematisch, wenn wir bis dorthin immer nur diesen Durchwurstelpragmatismus folgen. Wir sind ja vergleichsweise defensiv im Umgang mit den Infektionsschutzmaßnahmen. Also wenn man sich das mal so als Gleichung vorstellt, die Gesamtzahl der Infektionen lässt sich ja darstellen als Infektion pro sozialem Kontakt mal die Anzahl der sozialen Kontakte. Und derzeit adressieren wir sehr stark den zweiten Faktor, also irgendwie die sozialen Kontakte verringern, was ja für sich genommen auch eine gewisse Logik hat. Allerdings, wir ziehen ja hier vor allen Dingen auf die kommerziellen sozialen Kontakte ab. Das sind ja die Bereiche, wo es am ehesten Hygieneschutzmaßnahmen gibt oder Hygienekonzepte gibt, Infektionsschutzmaßnahmen gibt, die auch überwacht werden können, wo es auch einen Anreiz gibt, sie einzuhalten. Und wir verlagern jetzt mehr Lebenszeit, wenn man so will, in den rein privaten Bereich, wo die Kontrolle viel, viel schwieriger ist und eine etwas wirtschaftsfreundlichere Politik würde eben viel stärker darauf setzen, Risikogruppen zu schützen, etwa durch Schnelltests, durch entsprechende medizinische Masken. Wir hätten auch uns vorgestellt, dass man, was die technischen, also die digitalen Mittel, die Warn-App angeht, ein weiterer Flop eigentlich, muss man ja sagen, ein Fehlschlag. Sie bringt, soweit wir das derzeit überblicken können, überhaupt nichts. um das Infektionsgeschehen in irgendeiner Weise nennenswert zu beeinflussen. Hier hätte man ja auch mit Features, auch mit freiwilligen Features arbeiten können, die Anreize bieten, sie zu nutzen. Etwa, dass jemand, der so eine App aktiviert hat, durchaus noch in ein Restaurant gehen kann und dergleichen mehr. Dass man vielleicht auch auf freiwilliger Basis den Datenschutz etwas einschränkt, damit auch die Gesundheitsämter entlastet werden, wenn es um die Nachverfolgung geht. All das haben wir ja noch nicht. Wir haben, wenn ich richtig informiert bin, 60 Millionen Euro ausgegeben für diese App. Der Nutzen ist bislang nicht erkennbar und das wäre eben sicherlich ein nützlicher Faktor gewesen, wenn wir hier einen wirksamen digitalen Begleiter gehabt hätten.
Oh ja, also etwa 25% der Bevölkerung nutzt diese App oder hat diese App. Das heißt, ein Viertel mal ein Viertel, jeder 16. Kontakt wird im Grunde nur registriert durch die App und dann ist es auch noch freiwillig, ob ich mich melde. Also in der Tat, es ist ein Flop. Andere Länder, die allerdings andere Vorstellungen von Datenschutz und persönlicher Freiheit haben, Südkorea beispielsweise, machen das anders. Ja, das ist so.
Ja, ich will auch diese, ich will das auch gar nicht niedrig hängen, aber es ist ja nicht so, dass wir zwischen persönlicher Freiheit und Unfreiheit hier zu entscheiden haben. Wenn ein Restaurant geschlossen wird, dann sind ja diejenigen massiv in ihrer Berufsfreiheit beeinträchtigt. Also wir müssen ja hier abwägen zwischen verschiedenen Freiheitsrechten. Und wir könnten sogar ja noch so weit gehen, dass wir den Menschen dabei eben die Wahl lassen, dass man eben Anreize setzt, beispielsweise Kontakte nachzuverfolgen, auch über eine solche App, das mit entsprechenden Vorteilen für den Nutzer verbindet, sodass dann jeder Einzelne ja diese Entscheidung treffen kann und abwägen kann. Und alleine diese Option bereitzustellen, wäre ja schon etwas Nützliches.
Gut, wir sind nicht unbedingt die Corona-Spezialisten und es gibt da viele Stimmen, aber ich glaube, man kann feststellen, man könnte einiges noch besser machen und mit einem etwas klarer, längerfristigeren Atem und klarer Strategie. Wenn Sie gestatten, würde ich jetzt gern den Blick weiten Richtung Europa. Das Drama kam bei uns ja erst an, nicht als in Norditalien diese schrecklichen Bilder im Fernsehen zu sehen waren. Und viele unserer Partnerländer, Italien, aber auch Spanien, Frankreich und weitere, hat es ja viel, viel härter getroffen, sowohl was die Pandemie anbelangt, als auch bezüglich der volkswirtschaftlichen Kosten. Die Staatsverschuldung steigt nicht nur in Deutschland von etwa unter 60 auf etwa 70%. Gott sei Dank haben wir konsolidiert seit der Finanzkrise von 84% herunter auf unter 60, sondern sie steigt noch viel dramatischer eben in den südlichen Mitgliedsländern der EU, Italien Richtung 160%, Spanien, Frankreich Richtung 120%. Wie beurteilen Sie hier diese Gesamtlage?
Corona macht die Situation noch mal deutlich schwieriger, aber wir hatten das Problem eigentlich auch schon vor der Pandemie, dass die Stabilitätsregeln, so wie sie ursprünglich mal vereinbart waren, für den europäischen Währungsraum nicht mehr wirklich gegriffen haben. Hätten sich alle Länder an diese Regeln gehalten, wären sie allesamt mit günstigeren Schuldenständen in diese Pandemie gekommen. Und ich interpretiere auch dieses sogenannte Wiederaufbauprogramm, was jetzt auf EU-Ebene beschlossen worden ist, ebenso, dass nicht mehr alle Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion uneingeschränkt kapitalmarktfähig sind. Deshalb hat man versucht, hier ein Stück weit der zusätzlichen Belastungen jetzt durch eine europäische Schuldenaufnahme abzuleiten. Aber das Problem, dass die Stabilitätsregeln nur unzureichend beachtet worden sind, das hatten wir schon vorher. Von daher ist die Corona-Pandemie jetzt tendenziell ein Beschleuniger von etwas, was sich sonst möglicherweise auch eingestellt hätte. Und es stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, wie kann man die ursprünglichen Stabilitätsregeln wieder in Kraft setzen. Das wird 2021 mit Sicherheit nicht der Fall sein. 2022 vermutlich auch noch nicht. Aber selbst wenn wir dann auf 2023 gehen und uns überlegen, dass wir auch so etwas wie eine 1/20-Regel haben, die also besagt, dass man von dem Schuldenstand, der über die 60% hinausgeht, jedes Jahr 1/20 in Relation zur Wirtschaftsleistung zurückführen soll. Das wird für Länder wie Italien sehr, sehr schwierig, aber auch für andere, auch für Spanien, auch für Frankreich, die ja schon in Normalzeiten Schwierigkeiten hatten, mit den Regeln zurechtzukommen. Auch deshalb, weil der Sinn dieser Regel nicht allseits geteilt wird. Und das ist eigentlich das größte Problem. Für Regeln, also für Institutionen generell, braucht man einen Konsens. Und diesen Konsens sehe ich derzeit leider in der Europäischen Währungsunion nicht mehr.
Die Tilgung dieser über 20 Jahre hinweg, da spielen Sie ja im Grunde auf die Schuldenbremse an in Deutschland. Da ist ja das vorgesehen, im Moment zu Recht ausgesetzt, aber irgendwann soll dann wieder das systematisch zurückgeführt werden. Ich darf mal etwas salopp sagen oder formulieren. Die Schuldenaufnahme von Staaten ist im Moment überhaupt kein Problem, solange es die EZB gibt. Also die Schuldentragfähigkeit oder die Kapitalmarktfähigkeit, die wird vom Kapitalmarkt offensichtlich so nicht gesehen, weil die Renditen sind selbst für Länder wie Italien auf extrem tiefstem Niveau.
Aber genau das sollte uns ja Sorgen machen, denn was wir derzeit erleben im Euroraum ist nichts anderes als monetäre Staatsfinanzierung. Und genau die sollte es ja eigentlich nicht geben, und zwar aus guten Gründen nicht geben, damit die Notenbank ihre Geldpolitik unabhängig von der fiskalischen Situation in den einzelnen Mitgliedsländern betreiben kann. Und die Frage stellt sich immer dringlicher, ob sie das überhaupt noch kann. Wir haben im Frühjahr, im April von Standard & Poor's eine ganz eindeutige Einschätzung lesen können. Dort hieß es, dass der einzige Grund, weshalb man die Ratings der europäischen Mitgliedsländer nicht herabstuft, darin gesehen wird, dass man davon ausgeht, dass das Eurosystem sämtliche neu emittierten Staatsschulden im laufenden Jahr aufkaufen wird. Das war der Grund für die Nichtherabstufung auch der hochverschuldeten Länder. Und deutlicher kann man den Effekt monetärer Staatsfinanzierung gar nicht beschreiben. Hier werden die Risikoprämien komplett aus dem, oder weitestgehend zumindest, aus dem Markt herausgenommen. Und genau dafür haben wir ja den Kapitalmarkt. Und das, was man jetzt auch immer wieder hört, solange die Zinsen niedrig sind, sei ja jeder Schuldenstand tragfähig. Nun, das ist eine Binse. Aber wir können eben die Wirtschaftspolitik nicht darauf ausrichten, auf so eine steile These, dass das auch in absehbarer Zeit so bleiben wird. Es gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass das Zinsniveau im Verlauf der nächsten 10, 15, 20 Jahre wieder deutlicher anzieht. Und dann wollen wir gerade nicht, dass die Notenbank vor die Wahl gestellt wird, entweder die Preise laufen zu lassen, also das Preisstabilitätsziel aufzugeben, oder alternativ es zu Staatsschuldenkrisen kommen zu lassen und zu Finanzmarkterschütterungen. Genau das wollen wir nicht. Und genau deshalb, im Blick auf die Zukunft, sind wir eben so skeptisch, dass jetzt in noch nie gesehenen Ausmaß Staatsschulden beim Eurosystem landen, der mittlerweile der größte Gläubiger der Mitgliedsländer geworden ist.
Ich stimme Ihnen ja persönlich hundertprozentig zu, aber trotzdem noch ein paar Bemerkungen oder Vertiefungen, die Sie anregen sollten zu weiteren Kommentaren. Über 25% der Staatsschulden haben inzwischen einen negativen Kupfer oder rentieren unter Wasser. Das heißt, der Staat bekommt im Grunde noch Geld dafür, wenn er Schulden macht. Ich habe meinen Studenten immer eine Quizfrage gestellt. Was ist ein zinsloser Kredit mit unbefristeter Laufzeit? Das ist ein Geschenk. Und genau so gehen ja die Notenbanken vor. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn es tatsächlich zu einem Zinsanstieg käme, dann gäbe es enorme Risiken in der Finanzbranche. Weil wir haben ja im Grunde lauter Zero-Bonds inzwischen, also Null-Coupon-Anleihen. Und ich habe nochmal gelernt vor einigen Jahrzehnten, dass deren Hebelwirkung ganz gewaltig ist. Also wenn da der Zins um 1% steigt, dann hat es auf die Kurse dieser Anleihen einen ganz anderen Effekt, als wenn der Zins, ich sage mal, von 4 auf 5% steigt. Alle, die also außerhalb dieses Zentralbankensystems ihre Papiere haben, die würden enorme Bewertungsprobleme bekommen. Die Notenbanken allerdings, die müssen ja nicht nach dem aktuellen Marktwert bewerten. Aber die Zinsen, die scheinen damit irgendwo auf der Nulllinie festgenagelt zu sein.
Ja, aber die Notenbank sollte ja nicht ihr eigenes Kollateral absichern können. Das sozusagen schwingt ja dabei mit, dass man sagt, wir halten die Zinsen niedrig. Solange die Zinsen niedrig sind, können die Staaten auch ihre Papiere bedienen und deshalb sind sie wieder notenbankfähig. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ein Zinsanstieg kommt ja nicht einfach so, sondern ein Zinsanstieg würde ja bedeuten, dass beispielsweise die Ersparnisleistung zurückgeht. Das kann man sich durchaus im Zuge auch der demografischen Entwicklung vorstellen, dass nämlich diejenigen, die bislang für ihr Alter vorgesorgt haben und damit zwischenzeitlich über die vergangenen 10, 20 Jahre auch weltweit zum Kapitalangebot beigetragen haben, wenn die jetzt in die Alterungsphase gehen, dann zehren sie tendenziell diesen Kapitalstock auf. Allemal fallen sie jedenfalls weg, um neues Kapital zu bilden. Und das kann durchaus einen Zinsanstieg zur Folge haben, der eben nichts anderes zum Ausdruck bringt, als dass die Gegenwartspräferenz wieder gestiegen ist. Das heißt, diejenigen Menschen, die dann im Ruhestand sind, die wollen dann konsumieren, die wollen Konsumgüter haben, die wollen nicht nochmal 20, 30 Jahre dann weiter darauf warten, weil dann die Güter für sie gar nicht mehr erreichbar sind über ihre Lebenszeit. Das heißt, es würde dann die Nachfrage nach konsumnahen Gütern zunehmen, das würde deren Preise stärker steigen lassen und dann käme es eben ja zur Stunde der Wahrheit sozusagen für die Notenbank, denn dann, wenn sie diesen Zinsanstieg immer weiter durch monetäre Injektionen versucht zu überdecken, umso schärfer wird dann die Verbraucherpreisinflation ausfallen. Wir sollten uns nicht in Sicherheit wiegen, dass die Inflation für alle Zeit der Geschichte angehört. Wer so denkt, der fährt auch einen sehr riskanten Kurs.
Ich stimme zu, aber man sieht ja, dass die Notenbanken in ihrer verbalen Begründung oder Vorbereitung für die Geldpolitik schon sagen, wir wollen jetzt auch eine Durchschnittsinflationsrate anstreben. Das heißt, wenn wir glücklicherweise in der Vergangenheit eine niedere Inflation hatten als 2%, dann darf es in Zukunft ruhig ein bisschen höher sein, ich sage mal so 3-4%. Das deutet alles schon darauf hin, wo der Hase läuft.
So ist es. Also wir erleben so eine Art Salamitaktik. Es wird also nicht den großen Knall sozusagen hier geben, sondern man schraubt an verschiedenen Stellgrößen und geht im Prinzip in eine Situation, wo man meint, mit ein bisschen mehr Inflation auch noch zielgerecht agieren zu können. Aber hier geht es ja nicht um ein paar Zehntel Inflation mehr oder weniger. Hier geht es dann ja wirklich um größere Inflationsraten. Das würde dann natürlich auch sofort die Refinanzierungskosten erhöhen, weil ja die Inflationsausgleich dort in die Zinsen eingepreist würde. Also durch einen Inflationsschock kann man eigentlich nur in Form einer Überraschungsinflation einen Teil der realen Verschuldung abbauen. Aber das sollte ja auch erst gar nicht der Weg sein, in den wir gehen. Also wenn Länder überschuldet sind, dann müssen sie entschuldet werden, im Zweifel durch einen Schuldenschnitt. Denn diese Politik läuft ja darauf hinaus, die Lasten allen möglichen Gruppen aufzubürden, nur nicht denjenigen, die Staatsanleihen gekauft haben. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum wir hier eine Geldpolitik akzeptieren sollten, die den Anlegern in Staatsanleihen so etwas wie ein Ruhekissen für ihr Vermögen garantiert. Das ist nicht die Aufgabe der Notenbank und deshalb sollten wir hier auch weiterhin sehr aufmerksam beobachten und auch kommentieren, was die Notenbanken tun. Es gibt ja auch so im wirtschaftspolitischen Diskurs schon so den Versuch, diejenigen, die das immer wieder kritisch sehen, an die Seite zu schieben, als die ewigen Nörgler und so weiter. Ich denke mal, das muss man aushalten, denn wir spielen hier am Ende des Tages mit der Stabilität unserer Währung. Und ohne eine stabile Währung sind auch alle anderen wirtschaftspolitischen und auch sämtliche verteilungspolitischen Ziele Makulatur. Der größte Beitrag zur sozialen Fairness liegt darin, dass man die Probleme nicht vermeintlich über die Notenpresse bereinigt, sondern dass man sie dort bereinigt, wo sie tatsächlich bestehen. Denn bei einer höheren Inflation leiden eben die unteren Einkommensgruppen typischerweise am allerstärksten. Die sind nicht auch diejenigen, die keinerlei Realwerte haben, mit denen sie sich vor einem Inflationsschub schützen können, zumindest teilweise schützen können. Und es gibt nichts Unfaireres, nichts Unsozialeres als eine Politik, die den Ausweg in der Inflation sucht.
Ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Volkswirte denken ja nur in Preisen und Mengen. Der Preis beim Geld ist der Zins. Der Zins ist im Grunde schon, also was die Geldpolitik anbelangt, schon längst am Anschlag. Die Mengenseite, die ist da im Grunde auch kontingentiert durch auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber sehen Sie da, dass demnächst die Notenbank sagt, sorry, wir wollten zwar, aber wir dürfen keine weiteren Anleihen mehr kaufen. Weil allein dies hätte vermutlich eine Umkehr am Kapitalmarkt zur Folge.
Das sehe ich genauso. Derzeit sieht es ja eher so aus, als dass die Notenbanken sich maximale Beinfreiheit verschaffen wollen, bis hin sozusagen in den sogenannten Green Deal hinein zu agieren, also zu sagen, wir fühlen uns jetzt auch noch der Klimapolitik verpflichtet und sind im Zweifel bereit, als Notenbank dann Wertpapiere aufzukaufen, mit denen irgendwelche klimapolitischen Ziele verfolgt werden. Auch das ist so ein weiteres Aufweichen in dieser Salamitaktik, dass man sagt, ja gut, das ist ja ein weiteres Ziel, was wir uns jetzt vornehmen. Dafür brauchen wir eben auch zusätzliche Mittel und die Mittel der Notenbank bestehen eben immer darin, neues Geld zu drucken. Und da sollte man ganz eindeutig sagen, Klimapolitik hat mit Geldpolitik überhaupt nichts zu tun. Wir haben in Europa meines Erachtens einen ausgezeichneten Mechanismus gefunden mit den Emissionszertifikaten. Das müsste man entsprechend ausweiten, beispielsweise auf alle fossilen Brennstoffe oder wer auch immer in größeren Mengen CO2 emittiert. Das ist ein ökonomisch sehr sinnvolles Instrument. Alles andere, was wir jetzt noch zusätzlich machen, auch leider im Zuge dieses Wiederaufbauprogramms, ist ja viel industriepolitische und klimapolitische Zusatzausgaben damit verbunden. All das macht am Ende des Tages die Klimapolitik teurer, als sie sein müsste.
Ja.
Also um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, wenn wir das Zertifikatesystem ernst nehmen, und es funktioniert ja, dann ist eben ein Deckel drauf auf der Gesamtmenge an Emissionen. Und alles, was wir jetzt noch zusätzlich subventionieren für emissionsbeschränkende Maßnahmen, bedeutet nur, dass der Zertifikatepreis sinkt. Es wird deshalb kein Gramm weniger emittiert. Und von daher würde sich hier die Wirtschafts- und Klimapolitik einfach gegenseitig ins Gehege kommen. Und wir brauchen alles, nur nicht auch noch die Notenbank, die da auch noch mitmischt. Aber es deutet sich schon so an, als ob man da eben meint, neue Wege zu finden, um Liquidität in das System zu pumpen. Aber das ist ordnungspolitisch überhaupt nicht zu rechtfertigen.
Sie sprechen das im Grunde schon an. Man setzt im Grunde den Marktmechanismus außer Kraft, auch bei Zertifikaten, indem man hier nochmal eine Schleuse öffnet. Aber ich sehe das in Bezug auf die Zinsen noch von grundsätzlicherer Natur, weil der Zins ist doch der zentrale Steuerungskopf einer Volkswirtschaft, was die gesamte Allokation, intertemporale Verteilung und so weiter anbelangt. Und der wird ja später sagen von der Europäischen Zentralverwaltungswirtschaftsbank außer Kraft gesetzt. Und wir gehen ja wirklich in eine Richtung, die zumindest mit sozialer Marktwirtschaft immer weniger zu tun hat. In diesem Kontext auch noch ein Schlagwort, das man fast vergessen hat wegen Corona, nämlich Brexit. Wenn die Engländer jetzt außen sind, dann haben wir keine Sperrminorität mehr innerhalb der EU oder der EU, um ja eine bestimmte Denke zu verhindern.
Das ist leider so. Also die Europäische Union stellt sich derzeit sehr interventionistisch auf und bereits vor Corona war das so. Denken wir beispielsweise an das Mercosur-Abkommen, was jetzt ja erstmal wieder in Frage gestellt ist. Dieser ganze europäische Wiederaufbauprogramm, wo es neue Kompetenzen für die EU-Kommission geben soll, die meines Erachtens wenig zweckmäßig sind. Denn das bedeutet im Ergebnis, dass sich beispielsweise ein Land wie Deutschland, was noch vollkommen kapitalmarktfähig ist, was sich alle Mittel, die es ausgeben möchte, jederzeit am Kapitalmarkt besorgen kann, jetzt über diesen Wiederaufbaufonds diese Mittel erstmal bei der Europäischen Kommission beantragen soll. Dort wird das dann begutachtet und irgendwann kommt dann das Geld, um es dann auszugeben. Das heißt, wir haben eine völlig unnötige neue Verwaltungsebene hier nochmal in das fiskalische Geschehen einbezogen, was die Entscheidungen im Zweifel nicht besser macht, sondern eher verzögert und schlechter macht. Und wir sind zu wenig in der Lage zu akzeptieren, dass die Länder in erster Linie selber verantwortlich sein müssen für ihre fiskalische Stabilität. Und da haben wir viele Hausaufgaben noch nicht gemacht. Dazu gehört eben insbesondere auch, dass wir den Nexus zwischen den Staatsanleihen und den jeweiligen nationalen Bankensystemen immer noch nicht durchbrochen haben. Immer noch ist es so, dass die Banken in jedem Mitgliedsland beliebig viele Staatsanleihen ihrer jeweiligen eigenen Länder kaufen können. Also von wegen Klumpenrisikobeschränkung ist überhaupt nichts zu sehen. Weiterhin ist es so, dass keine Risikopuffer dafür vorgehalten werden müssen. All das diskutieren wir jetzt seit 10 Jahren. Das hat also überhaupt nichts mit der Corona-Krise zu tun, sondern seit 10 Jahren schiebt man die notwendigen Reformen vor sich her, damit der Euroraum wieder auf eigenen Füßen stehen kann. Und zwar in dem Sinne, dass jedes einzelne Land auf eigenen Füßen stehen kann. Wenn jedes Land kapitalmarktfähig ist, ist es auch der Euroraum im Ganzen. Umgekehrt gilt das leider nicht.
Ja, das war vielleicht ein gutes Schlusswort zu diesem Thema. Dann würde ich zum dritten Block übergehen, die Weltwirtschaft. Globalisierung, die Zukunft des freien Welthandels. Aus deutscher Sicht, zumindest wenn ich mit Vertretern hier in der Industrie spreche, gilt China als die große Hoffnung. Und in der Tat, heute Morgen kamen die jüngsten Außenwirtschaftszahlen. China haben wir ein deutliches Plus im Export. Insgesamt sieht es schon wieder ganz gut aus im Export, darf ich sagen. Aber China reißt das Ganze raus. USA ein bisschen Minus, Europa noch weniger. Aber können wir wirklich darauf hoffen, dass China, wie auch damals übrigens schon nach der Weltfinanzkrise, die große Konjunkturlokomotive spielt?
Ja, China alleine ist es nicht, aber China zeigt uns eben recht deutlich, dass wir mit diesem grundsätzlichen Bild der V-Formation gar nicht so schlecht liegen. China ist ja ungefähr ein Quartal der übrigen Welt voraus, was den Pandemieverlauf angeht und was eben in diesem Zuge auch den Konjunkturverlauf angeht. Also die Pandemie hat eben die Produktionsstrukturen im Großen und Ganzen nicht beeinträchtigt, sondern sie können auch danach schnell wieder hochgefahren werden. Und ja, China ist nun mal ein Land, was bislang ein Pro-Kopf-Einkommen erreicht hat. Das liegt bei 20% dessen, was wir hier in den westlichen Ländern haben. Und die Größe des Landes kommt hinzu und deshalb gibt es dort einen weiterhin riesigen Aufholbedarf. Und deshalb bleibt das Land interessant. Und was wir uns alle miteinander wünschen sollten, ist, dass sich China gut entwickelt, dass es sich stabil entwickelt Und hier war es ja in der Vergangenheit eher so, dass man bei der Trump-Administration den Eindruck haben musste, es ging den USA vor allem darum, die Chinesen auf Distanz zu halten, auf Abstand zu halten. Sowohl was die Entwicklung von Hochtechnologie angeht, aber auch was die gesamte ökonomische Entwicklung angeht. Selbst wenn man sich dadurch in das eigene Fleisch schneidet, und die Amerikaner haben sich ins eigene Fleisch geschnitten mit den Handelskonflikten, die sie gegenüber China angezettelt haben. Also hier müssen wir eben deutlich sehen, es gibt bestimmte Bereiche, da haben wir klare, denke ich mal, auch Grenzen dessen, was akzeptiert werden kann, wenn es etwa um den Schutz geistiger Eigentumsrechte geht. Da gibt es wenig Kompromisse, die man machen kann. Aber ansonsten sollte man sich nicht zu sehr in die Wirtschaftspolitik der Chinesen einmischen. Ich habe viel mehr Sorgen um China als vor China. Und je besser sich China entwickelt, auch desto besser für uns. Und ja, mit dem Ausgang der US-Wahlen kann man vielleicht hoffen, dass zumindest jetzt die Gangart nicht mehr ganz so ruppig ist. Andererseits müssen wir natürlich auch sehen, dort ist nicht ein erklärter Protektionist gegen einen erklärten Freihändler angetreten, sondern da sind zwei Protektionisten gegeneinander angetreten. Hoffentlich findet man jetzt zumindest zurück zum Multilateralismus, sodass diese bilateralen Konflikte etwas eingehegt werden können.
Klar, also Biden, die Demokraten insbesondere, sind eigentlich eher noch protektionistischer als die Republikaner von ihrer Grunddenke her. Der Ton ist sicher ein oder hoffentlich ein anderer, aber in der Sache werden die bestimmt hart sein. Hinzu kommt natürlich auch, dass die Chinesen oder China in den letzten Jahren doch einen deutlichen Schwenk gemacht hat, seit Herr Xi Präsident auf Lebenszeit ist, geht er eindeutig Richtung Nationalismus und zeigt auch, zieht auch die Daumenschrauben an, wenn man nicht spurt. Also Norwegen zum Beispiel oder andere Länder, die werden da brutal sanktioniert. Und es geht nicht nur um geistiges Eigentum, sondern was die Amerikaner auf der einen Seite machen, wenn ihr mit Iran oder wem immer Geschäfte macht, dann dürft ihr keine Geschäfte mehr in den USA machen. So drehen die Chinesen inzwischen auch den Spieß um und sagen, wenn ihr mit bestimmten Ländern Geschäfte macht, dann dürft ihr keine Geschäfte mehr in China machen. Also dieses Risiko, das ist da. Ja.
Das ist ganz eindeutig da. Da kann man vielleicht ein größeres Gegengewicht bilden, wenn es jetzt wieder einen transatlantischen Schulterschluss gibt. Aber auch das bleibt eine Gratwanderung. Wir sind ja auch hier in der Europäischen Union nicht gerade die Musterschüler des internationalen Freihandels. Auch hier gibt es starke protektionistische Kräfte. Leider auch eher befeuert durch die Corona-Pandemie, was meines Erachtens völlig abwegig ist, denn gegen eine Pandemie schützt man sich nicht, indem man die Lieferketten wieder hinter die eigenen Landesgrenzen zurückzieht. Das ist ja gerade der Witz einer Pandemie, dass sie überall auftritt. Und ob mein Zulieferer in Asien oder in einem europäischen Nachbarland oder sogar im eigenen Land liegt, sagt ja nichts über die Stabilität von Lieferketten aus, wenn so eine Pandemie tatsächlich zuschlägt. Also da war ja eher das Thema Diversifizierung zu nennen, als zu sagen, wir holen so viel wie möglich an Wertschöpfung wieder in das eigene Land. Wir dürfen nicht vergessen, der internationale Handel, die internationale Arbeitsteilung ist ein wichtiger Faktor für unseren Wohlstand. Wenn wir das zurückschrauben, werden wir eben ärmer. Und ich sehe mit Sorge, dass jetzt etwa in Frankreich Teile aus diesem EU-Wiederaufbaufonds, die an Frankreich gehen, dafür genutzt werden sollen, dass man Subventionen zahlt für Unternehmen, die ihre Wertschöpfungsketten zurück nach Frankreich holen. Das ist eine ganz falsche Politik. Also auch wir Europäer sind alles andere als die großen Verfechter des Freihandels. Auch hier werden die protektionistischen Tendenzen größer. Und meine Sorge ist, dass wir jetzt so einen transatlantischen Block bilden, der versucht, durch Handelssanktionen die Chinesen auf einen bestimmten wirtschaftspolitischen Kurs zu bringen. Das wird nicht gelingen. Und wir sollten lieber ein gutes Beispiel dafür geben, dass offene Gesellschaften, dass freie Gesellschaften sich eben auch viel besser entwickeln. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass das westliche Gesellschaftsmodell, dass das marktwirtschaftliche Ordnungsmodell allen anderen Modellen weit überlegen ist. Man kann natürlich ein Land wie China, was noch in weiten Teilen ein aufholendes Land ist, eher durch staatlichen Dirigismus lenken und den Aufholprozess entsprechend orchestrieren. Aber sobald dieses Land in bestimmten Bereichen an die Weltspitze vorrückt, wird man feststellen, dass die staatlichen Planer nicht mehr wissen, wohin die Reise jetzt gehen soll. Das haben wir in Japan ja in aller Deutlichkeit erleben können und in anderen Ländern ebenfalls. Hat aber allerdings auch den großen Vorteil, dass dann gleichzeitig bei den Chinesen die Bereitschaft wächst, geistige Eigentumsrechte zu akzeptieren, weil sie ja selber Produzent von geistigen Eigentumsrechten werden und die ihrerseits geschützt sehen wollen. Also von daher ist eben auch das Aufholen von Ländern immer auch etwas, was uns hier eher hilft. Aber der Versuch, den man immer wieder hört, dass man sagt, sobald es in China irgendwelche Subventionen gibt, die wir nicht für richtig finden oder bestimmte andere wirtschaftspolitische Maßnahmen, die wir für falsch halten, halten wir deren Güter von unseren Märkten fern. Darauf sollten wir uns nicht einlassen. Das können wir überhaupt nicht durchhalten. Das öffnet die Tür weit für alle Partikularinteressen hierzulande. Und dann werden wir feststellen, dass im Ergebnis nicht die Chinesen marktwirtschaftlicher werden, sondern wir werden hierzulande immer chinesischer. Und das sollten wir auf jeden Fall verhindern.
Ja, das ist ein Risiko, das man wirklich schon in Ansätzen beobachten kann. Wir sind ja auch keine Musterknaben, was Freihandel und so weiter anbelangt. Vielleicht nochmal zu ein paar praktischen Themen. WHO. Herr Trump hat ja die Welthandelsorganisation mehr oder weniger kaltgestellt durch die Nichtberufung von Richtern. Das scheint ja jetzt oder wird hoffentlich wieder anders werden. Auf der anderen Seite ist China immer noch als ein Schwellenland in der WHO. Finden Sie das in Ordnung?
Also zum einen in der Tat, die Bereitschaft zur multilateralen Lösung ist unter der Biden-Regierung natürlich jetzt wieder gegeben. Und deshalb werden wir hoffentlich auch die entsprechenden Rechtsprechungsgremien oder Konfliktschlichtungsgremien dort wieder funktionsfähig haben. Das hätte uns übrigens auch viele Scharmützel im transatlantischen Verhältnis gespart. Denken wir etwa an die Möglichkeit, dass die Amerikaner Strafzölle verhängen konnten, weil es Subventionen für Airbus gab, und umgekehrt dürften jetzt die Europäer wieder Sanktionen verhängen, weil es auf amerikanischer Seite Boeing-Subventionen gab. So etwas kann man sich wirklich schenken. Das ist unnötiger Sand im Getriebe des transatlantischen Handels. Und die Chinesen müssen natürlich lernen, dass sie nicht immer nur die Vorteile einer multilateralen Mitgliedschaft in einer solchen multilateralen Organisation mitnehmen können, sondern dass damit auch bestimmte Verantwortung verbunden ist. Und China ist ja deshalb sozusagen kein so einfach zu klassifizierendes Land, weil es dort Regionen gibt, wo wir praktischen westlichen Wohlstand haben und andere Regionen, die noch bitterarm sind. Und jetzt ist es etwas problematisch zu sagen, im Durchschnitt seid ihr jetzt ja noch so weit zurück. Das stimmt natürlich. Deshalb gibt es ja dort auch noch ein riesiges Potenzial zum Aufholen. Aber die Bereiche, die mittlerweile schon in die Nähe der westlichen Einkommensstandards gekommen sind, die müssen natürlich dann auch nach denselben Regeln spielen. Das ist ganz klar.
Das ist ein gutes Schlusswort. Dann liegt es einmal an mir, Ihnen, lieber Herr Professor Kurz, recht herzlich zu danken für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Und ich danke Ihnen allen, die uns zugehört haben. Mir bleibt nur zu hoffen, dass diese Pandemie im Laufe des nächsten Jahres durch wirksame Impfstoffe einigermaßen besiegt werden kann und wir alle gesund bleiben. Auf Wiederhören bzw. hoffentlich auf Wiedersehen beim Stuttgarter Konjunkturgespräch 2021.
Letzteres wünsche ich mir auch, dass wir dann tatsächlich wieder miteinander sprechen können, denn ist immer gut, sozusagen Videokonferenzen zu haben, ist besser als nichts. Aber ich glaube, jetzt ist auch allen deutlich geworden, dass der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen ist.
Das war der Podcast Ihrer IHK für die Wirtschaft in der Region Stuttgart.